Ich lese aus der Basisbibel, Lukas 2, die Verse 21 bis 38. Nach 8 Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden. Es bekam den Namen Jesus. So hatte es der Engel bestimmt, noch bevor Jesus im Mutterleib empfangen wurde. Die Zeit ihrer Reinigung war vorbei, so wie sie im Gesetz des Mose festgelegt ist. Da gingen Maria und Josef mit Jesus nach Jerusalem. Sie wollten das Kind im Tempel zum Herrn bringen. So schreibt es das Gesetz des Herrn vor. Alle Erstgeborenen sind mir heilig. Deshalb sollt ihr mir jeden Sohn übergeben, der als Erster geboren wird. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer dar, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Ein paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen: Du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte: Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen. Ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus: Dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Hanna war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten.
Ich bete. Danke, guter Gott, dass du ein Gott bist, der mit uns redet, der uns sein Wort gegeben hat, dass wir darin lesen können, dass wir es hören können und dass wir darin nicht nur Worte aus alten Zeiten wahrnehmen, sondern dass du uns ganz aktuell heute ansprichst dadurch. Und darum bitten wir dich, dass du uns dein Wort zu Herzen gehen lässt. Hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, waren die Weihnachtstage bisher so wie erwartet oder wie erhofft oder vielleicht auch eher wie befürchtet? Für die einen ist Weihnachten ja das Fest schlechthin, für die anderen eine schwere Zeit, weil sie allein sind oder weil viele schöne Erinnerungen an bessere Zeiten hochkommen. Und wieder andere finden das Ganze nur fürchterlich kitschig und möchten am liebsten entfliehen oder tun das gar und fliegen irgendwohin in Urlaub oder bleiben im Bett und ziehen 3 Tage lang die Bettdecke über den Kopf. Was ist da der gemeinsame Nenner? Ich glaube, dass Weihnachten eben bei allen Emotionen weckt. Ein Zeichen dafür, dass da in allen etwas ist, das dieses Fest in ihrem Innersten berührt. Da ist etwas in uns Menschen, eine Erwartung, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, das dieses Fest und sein Inhalt berührt. Ein Zeichen. Von einem Zeichen sprach auch Simeon. Der Säugling, den Maria und Josef in den Tempel tragen, er soll ein Zeichen sein, an dem sich die Geister scheiden. Dieses Kind, so hat es Simeon gesagt, wird niemand kalt lassen, weil die Menschen von ihm berührt werden. Es wird ihre Erwartungen anrühren, sie wecken oder sie enttäuschen. Es wird ihre Sehnsüchte triggern, verstärken, aufdecken. Es wird ihr Bedürfnis nach Liebe ansprechen, nach bedingungsloser Annahme, nach Heilung und Heil. Es wird ihr Bedürfnis nach Sinn und Ziel für das Leben offenbaren. Es kommt ans Licht, was die Menschen im Innersten denken, fühlen. Die einen lassen sich darauf ein, andere widersetzen sich. Doch diesem Kind kann sich dabei eben kaum jemand entziehen. So wie sich eben kaum jemand dem Weihnachtsfest entziehen kann. Es triggert die Menschen, wie Weihnachten es tut. Es fordert eine wie auch immer geartete Reaktion, so wie Weihnachten, dazu herausfordert, sich irgendwie zu diesem Fest zu verhalten. Weihnachten ist halt das Fest des Kindes, dieses Kindes. Auch wenn das Kind und seine Geburt in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Doch die mit diesem Kind verbundenen Werte, Worte wie Liebe, Frieden, Freude, Glück, Geborgenheit, Harmonie, traute Gemeinschaft, sie sind mit diesem Fest verbunden, werden in Werbebotschaften beschworen. Die Wochen vor Weihnachten kann man sich dem ja gar nicht entziehen und mit den beworbenen Produkten in Beziehung gesetzt. Wer es kauft, so die Botschaft mit meinen Worten, wer es kauft, wird selig. Doch die wahre Weihnachtschaft, wahre großgeschrieben, ist nicht die wahre Weihnacht, da ist das wahr klein und mit H geschrieben. So hat es Jürgen Werth einmal formuliert. Die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Aber die Sehnsüchte, Bedürfnisse, Erwartungen, sie sind real. Sie gehören zu uns. Ja, auch wer schon in die Jahre gekommen ist, viele Weihnachten erlebt hat, der kann und sollte seine Erwartungen haben. Bedürfnisse und Sehnsüchte, ich bin sicher, hast du ganz gewiss. Du kannst sie verdrängen. Du kannst sie im Alltagstrott zu vergessen suchen. Doch an solchen Tagen kommen sie eben hoch. Und das ist gut so. Denn ganz gleich, wie alt wir sind, wir dürfen erwartungsvoll leben. Wir dürfen unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte wahrnehmen, ernst nehmen, ihre Befriedigungen erbitten und erhoffen. Auch mit 60, auch mit 70, mit 80 oder vielleicht sogar mit 100. Schauen wir uns Simeon an, ein alter Mann, ein frommer Mann, einer, der den Glauben nicht verloren hat. Den Glauben an den Gott der Väter, den Glauben an seine Liebe, an seine Barmherzigkeit, an seine Verheißungen, daran, dass er sein Volk und die Menschen nicht aufgibt. Den Glauben daran, dass er Gutes für die Menschen im Sinn hat, das Beste. Leben, Leben in Frieden und Freiheit, in Gerechtigkeit und der Achtung vor der Würde des Menschen. Leben aus dem Vertrauen zu Gott, leben im Vertrauen zu Gott. Leben in einer liebevollen und vertrauensvollen Beziehung zu diesem Gott für jeden Menschen. Und er hatte den Glauben nicht verloren, auch nicht den Glauben an die Menschheit. Den Glauben daran hatte er nicht verloren, dass die Menschen diese Chance nutzen, weil er glaubte, dass Gott an seine Menschen glaubt. Und so wartete Simeon. In ihm war die Überzeugung gewachsen, dass er den Anfang der neuen Zeit noch erleben würde. Irgendetwas hatte ihn das eingeflüstert, dass er erleben würde, wie sein Volk getröstet wird, dass er den Messias noch sehen werde, dass er den noch sehen werde, der sein Volk, der die Menschen, der die Welt retten wird. Wie das sein würde, das wusste er vermutlich nicht. Doch so viel wusste er, dass der Messias nicht in das Klischee passt, das die Menschen von ihm hatten. Er glaubte eben nicht, dass er Israel mit Macht und Gewalt befreien und gar zu einer Großmacht in der Region werden lassen würde. Vielmehr sah er in ihm den, der auch die Völker anspricht, auch für sie Retter sein will. Den, der die Menschen zueinander bringt und nicht auseinander und gegeneinander. Er sah, dass dieser Messias eher den alttestamentlichen Verheißungen entspricht, die von einem sanftmütigen König reden, der nicht auf einem Streitross, sondern auf einem Esel daherkommt. Ein Friedenskönig, der Friedenskönig, der die Menschen miteinander versöhnt, indem er und weil er sie mit Gott versöhnt. Wie lange hatte er wohl warten müssen? Alt ist er geworden. Er hat aber die Hoffnung über all die Jahre hinweg nicht aufgegeben. Er blieb in dieser engen Beziehung zu Gott. Der Geist Gottes war ihm vertraut geworden. Er hatte ihm die Geduld und die Zuversicht ganz tief in sein Herz hineingeschrieben. Er würde das noch erleben. Er würde ihn noch erleben. Und so spürte er eben eines Tages innerlich, dass er in den Tempel gehen sollte. Scheinbar hat er das nicht täglich getan, sonst hätte Lukas das nicht so ausdrücklich erwähnt. Anders eben als Hanna, von der gleich noch zu reden sein wird. Anders als sie wohnte er nicht im Tempel. Er hatte sein Zuhause in der Stadt Jerusalem, konnte also jederzeit in den Tempel gehen. Doch seine Beziehung zu Gott, die lief eben über sein Herz. Der Tempel war dazu nicht notwendig. Er sprach mit Gott, wo er stand und ging, beim Aufwachen und beim Einschlafen, vor dem Essen und nach dem Essen. Und so hatte er warten können. Die Hoffnung nicht verloren, war voller Erwartung geblieben. Er würde noch etwas erleben, etwas Großes. Wir können und müssen nicht wie Simeon so eine ganz besondere Rolle in der Heilsgeschichte Gottes mit seiner Welt und seinen Menschen haben. Nicht diese herausgehobene Rolle, die Simeon hatte. Und dennoch können wir, ja sollen wir ein Teil dieser Heilsgeschichte sein. Wir können bis zum letzten Tag unseres Lebens erwartungsvoll leben. Das können wir von Simeon lernen. Denn Gott hält auch für uns immer etwas bereit. Immer wieder neu können wir Jesus begegnen. Zu Weihnachten als dem Kind, das unsere Herzen berührt. So klein, so hilflos, so schutzbedürftig, so ohnmächtig. Es braucht uns. Es möchte, dass wir ihm etwas schenken und nicht irgendetwas, nein, nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Einfach unser Vertrauen, unseren Glauben, unser Leben, damit er etwas aus unserem Leben machen kann, in unserem Leben Gutes wirken kann. Durch uns in diese Welt Gutes bringen kann. Und er begegnet uns als der Lehrer Jesus von Nazareth, der nie bei einem anderen Rabbi gelernt hatte und doch so viel mehr zu sagen hatte als alle anderen. Er lehrt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus zu leben. Er zeigt uns, wie wir wahrhaftig sein können, uns nach Gerechtigkeit ausstrecken und dabei doch zugleich zutiefst barmherzig sein können mit uns selbst und mit anderen. Er lehrt uns die Liebe und wie wir sie in den Niederungen des Alltags Gestalt werden lassen können. Und er begegnet uns als der Erlöser, der sein Leben lässt für die Menschen, der uns freikauft von allen schädigenden und tödlichen Bindungen, der uns rettet aus unserer ichbezogenen Selbstverliebtheit, der uns rettet vom Misstrauen und zu neuem Vertrauen befähigt, der uns rettet von der Sünde, von Tod und Teufel, der uns rettet davor, den ewigen Tod zu sterben, der uns rettet davor, hoffnungslos zu leben und eben dann auch hoffnungslos zu sterben, der uns nahe ist, der uns gerade eben dann nahe ist, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, gerade dann, wenn wir nicht mehr aus noch ein wissen, gerade dann, wenn uns der Glaube schwer fällt, der uns nahe ist. Bei uns ist gerade dann, wenn uns Angst überkommt, wenn wir dem Tod ins Auge schauen. Erwartungsvoll leben, mit dem lebendigen Gott per Du sein und leben. So wie Hannah. Alt geworden ist sie, 84 Jahre. Heute würde man vielleicht sagen, na ja, kein besonders hohes Alter. Damals war es das ganz sicher. Einst war sie eine junge, hübsche Frau mit vielen Erwartungen an das Leben. Sie heiratete, doch nur 7 Jahre Ehe waren ihr vergönnt. Da starb ihr Mann. Und seitdem lebte sie allein. Lebte sie als Frau, die ihr ganzes Leben auf Gott ausrichtete, die nicht am Leben verzweifelte, die nicht Gott für ihre Not verantwortlich machte, die ihren Weg ging als Frau, die Gott vertraute, trotz allem. Und die von Gott jeden Tag etwas Neues erwartete. Menschen wie Simeon und Hannah, die je auf ihre Art in einer Beziehung zu Gott lebten, er im normalen Leben eines inzwischen alt gewordenen Mannes, sie im eher mönchischen, allein Gott geweihten Lebens einer Frau. Das Wesentliche, sie waren mit Gott per Du. Sie redeten mit ihm, hörten auf ihn, waren offen für Berührungen und Hinweise seines Geistes. Und sie erwarteten auch, dass Gott sie gebrauchte, dass Gott ihnen noch Wichtiges mitteilen, entdecken ließ, bezeugen ließ. Bis zum letzten Atemzug erwartungsvoll leben. Das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. So können wir zu Boten Gottes werden, zu Menschen, die erkennen, wo Jesus ihnen im Anderen begegnet, und diese Menschen segnen, ihnen gute Worte mit auf den Weg geben. Wir können Menschen werden, die den anderen immer gute Worte mitgeben, heilvolle, richtungsweisende, eben segnende Worte. Wir können Menschen werden, die andere ermutigen, ihren schweren Weg weiterzugehen. Wir können Menschen und sollten das auch offen und ehrlich sagen, dass der Weg als Christ in dieser Welt nicht immer leicht ist. Im Gegenteil, dass es uns hier und da auch so vorkommt, als ginge ein Schwert durch unsere Seele. Wir können einander aber eben dazu Mut und Trost schenken. Wir können einander die Hoffnung stärken, dass in alledem Christus sich selbst bezeugt. Dass wir teilhaben an seinem Leiden. Und dass er in unserem Leiden gegenwärtig ist. Dass er daran mitträgt. Und dass er dieses Leiden nutzt, um sich uns als der Barmherzige, der Heilende, der Rettende Gott zu zeigen. Der Immanuel, Gott mit uns. Erwartungsvoll leben, offen für den lebendigen Gott, der uns an seiner Schöpferkraft Anteil gibt. Offen für seinen Sohn und unseren Retter Jesus Christus, der uns zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht. Und offen für den Heiligen Geist, die Kraft der Auferstehung und des Lebens, die in uns Gaben weckt und uns heilsam verändert. Erwartungsvoll leben. Von diesem Gott, dem dreieinigen Gott, können wir immer Gutes erwarten, bis dass wir in Frieden sterben, um in sein Reich hinein aufzuerstehen. Amen.